Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Und die Wundertype heute, die hat uns der Jan mitgebracht. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo Danny.
Genau, wir treffen uns hier zu später Stunde, abends um 10. Anders konnten wir den Termin nicht einrichten, aber schön, dass es trotzdem geklappt hat. Morgen früh um 5 muss die Folge direkt online gehen. Schön, dass wir noch eine Wundertype catchen konnten. Genau, du hast uns hier mal mitgebracht, und weil unsere Zuhörer den nicht sehen können, schreibst du uns ihn erstmal nur mit deinen ganz eigenen Worten. Leg mal los.
Ja, unsere Wundertype ist ein erfahrener Mitarbeiter, der im Glauchauer Bereich schon viel länger als ich aktiv ist, also länger als ich hier in Glauchau bin, und der schon ganz viele Jugendliche in der Jugendarbeit gesehen, gehört hat, mit denen gearbeitet hat und hat sie kommen und gehen sehen und hat viele mitgeprägt und ja, wird das auch noch hoffentlich noch eine Weile tun.
Sehr schön. Du hast mir auch zu dieser Wundertype 3 Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt.
Genau. Also, unsere Wundertype war schon auf 3 verschiedenen Kontinenten, also Europa ist einer davon. Unsere Wundertype kann mit der Zunge an die Nase fassen. Ich habe das mal probiert, ich kann das nicht. Und unsere Wundertype war schon 15 Mal zur Schneeberg-Konfi-Freizeit, obwohl er noch nicht 15 Jahre dabei ist.
Hä? Der war schon 15 Mal, obwohl er noch nicht 15 Mal war?
Nee, 15 Mal war er dabei, aber noch keine 15 Jahre.
Spannend. 3 Kontinente. Wie viele Kontinente gibt es?
7.
Danke. Ich bin nicht so die Geo, nicht so das Geo als. 3 von 7. Stimmt. Die Zunge an die Nase kann ich auch, insofern stelle ich mir das nicht so schwierig vor. 15 Mal Schneeberg, und also die Story würde mich interessieren.
Also du denkst...
Ja.
Also ich war bis jetzt nur auf eben Kontinent. Auf dem wir gerade sind.
Versuchst du mir gerade einen Tipp zu geben, oder um die Ohren zu leiten?
Tja, wenn ich das verraten würde.
Okay, dann völlig random. Ich sage, er kann nicht die Zunge in die Nase pappen.
Das genau. Wird er dir jetzt zeigen. Also ihr als Hörer könnt das jetzt leider nicht sehen, aber das
Ich kann's. Hallo Martin, schön, dass du da bist und schön, dass du deine Zunge an die Nase rankriegst. Ja, jetzt sind wir schon 2 hier am Tisch.
Hab schon mal was gewonnen mit.
Na, echt?
Ja, bei Radio PSR. Wie? Die waren mal bei uns in Liechtenstein und da konnte man vorgehen und irgendwas Besonderes zeigen und hat dann irgend so einen Gutschein gekriegt für irgendwas, so ein Werbegeschenk. Und ja. Da hat mir das die einzige Situation, wo es mir mal was im Leben gebracht hat.
Also falls ihr noch überlegt, ne, womit ihr Geld verdient. spannend. Genau. Was hast du dann gekriegt? Also kannst du dich noch dran erinnern?
Ach, das war irgendein T-Shirt oder so. Keine Ahnung. Das ist ewig her.
Hat sich also jetzt nicht so gelohnt.
Nee, aber die Mühe war es wert.
Also das stimmt schon mal. Das hat er gemacht. So, dann nächster Tipp, 3 Kontinente.
Also ich war schon auf 4 Kontinenten. In Europa, in Asien, in Afrika und in Nordamerika. Also das ist...
Ja, stimmt. Also man war schon auf 3 Kontinenten. Es waren sogar 4.
Ja, er hat es ein bisschen falsch formuliert. Das sollte... Also es wäre jetzt richtig gewesen. Ich war nur auf 3 Kontinenten. Ich war schon auf 4. Das wäre jetzt der... Fake. Und in Schneeberg war ich tatsächlich schon 15 Mal mit, obwohl ich nur 14 Jahre mitgefahren bin, weil ein Jahr hatte ich aufgrund vom Studium Prüfungen in der Zeit, da konnte ich also nicht mitfahren, und ein Jahr ist der Friedemann Bayer 2-mal gefahren, da war ich die beiden Male mit, weil ich die beiden Male das Anspiel dort gemacht habe, und deswegen waren es insgesamt 15 Mal, obwohl ich nur 14 Jahre mitgefahren.
2-mal in einem Jahr heißt es, da gab es 2 Wochen nacheinander und einmal für den Rochlitzer, einmal für den Glauchauer.
Genau, wo das ganz neu war mit dem Zusammenschließen, haben wir uns halt, oder der Friedemann sich gedacht, dass das sinnvoll wäre, 2-mal zu fahren, weil das ja so viele sind, und da sind wir sozusagen die kompletten Ferien gewesen.
Krass. Und war es sinnvoll?
Er hat danach gesagt, das würde er nie wieder machen. aber das hatte andere Gründe, weil da wurde auch, also da gab es einen Einbruch und so, dass da ist dann noch mehr schief gegangen, was hätte schief gehen können. Und die Hauptschwierigkeit war halt, dass wir als Klaurer im Bereich den Großteil gestemmt haben und deswegen Leute zweimal mitgefahren sind, was halt den Aufwand für die größer gemacht hat und auch für den Jugendwart.
Okay. Wie immer beschreiben wir unsere Wundertype einmal, weil ihr die ja nicht sehen könnt. Jan, du fängst mal an.
Der Martin hat braune Haare und einen ja, kupferfarbenen Bart, würde ich, also so beschreibe ich
das. Und er hat diesen Rotstich, den habe ich auch schon immer rausgesehen. Also ja. Wenn ich an Martin denke, dann denke ich auch so ein bisschen an so einen rötlichen Schimmer. Genau, aktuell ist der Bart relativ kurz, ich habe ihn auch schon mit längerem Bart gesehen. Trotzdem Vollbart. Wie viele Tage sind das jetzt? Sieht aus wie eine Woche.
Ja, es haut ungefähr hin. Also er wächst relativ schnell. Ich muss den halt für einen Geburtstag abrasieren. Da hatten wir immer die Party und mein Charakter, den ich gespielt habe, hat halt kein Bart. Deswegen. Also der Vollbart ist eher also beruflich gesehen wichtig, weil das bringt mehr Autorität. Ich arbeite in einer Wohngruppe für Jugendliche. Da ist es gut, wenn man ein bisschen älter aussieht. Und zweitens, es ist einfacher, den Bart zu stutzen, als den ständig abzurasieren, weil nach einem Tag ist der halt schon wieder.
Ja, finde ich auch nervig.
Der Martin hat ein graues T-Shirt an, wo irgendwas Komisches draufsteht. Was steht da? Zeig mal her.
Keine Ahnung, das ist aus dem.
Je ab.
Pfg.
Und also mit ganz komischen Buchstaben und ganz komischen Zeichen. Das sieht fast ein bisschen aus wie hier so Manga oder so ein Comic-Zeugs irgendwie. Was ist denn das?
Das ist von Guardians of the Galaxy. Wer Marvel kennt, wird dies vielleicht kennen. Das ist, gab so einen Film in den Kinos. Und das T-Shirt hat der Anführer von der Gruppe angehabt. Das ist außerirdisch. Weiß nicht, was das heißt. Das ist einfach. Das habe ich mir gekauft, auch aufgrund der Geburtstagsfeier, weil den habe ich gespielt. Und das ist gar nicht so unbequem, deswegen habe ich das heute angezogen.
Genau, der Martin hat eine graue Hose an und die Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau. Jan, warum hast du mir den Martin mitgebracht?
Ja, also der Martin ist einer der Charaktere, die ich hier im Kirchenbezirk schon am längsten kenne und der wahrscheinlich schon, oder den hier im Klarauer Bereich zumindest die meisten Leute kennen von den Jugendlichen, weil wer auf Konfi-Freizeit mitgefahren ist, der hat auch schon mal einen Martin gesehen und gehört und manche vielleicht sogar bewundert. Und der Martin ist jemand, der Jugendarbeit, aber nicht nur Jugendarbeit, sondern auch Kirchgemeindeleben aktiv gestaltet und bei uns in der Bezirksjugendkammer in der BJK aktiv ist und eigentlich bei allen Projekten, die mir irgendwie stemmen, da hat er Martin die Finger mit im Spiel oder die Gedanken mit im Spiel. Und das ist schon also eine wichtige Wundertype bei uns in der Ecke.
Ja, und der Martin hat 10 Uhr abends, kurz bevor am nächsten Tag ein Podcast raus muss, noch Zeit. Vielen Dank dafür. Genau, du hast vorhin erzählt, du arbeitest in einer Wohngruppe. Also was machst du? Also erstmal, wie alt bist du für unsere Zuhörer?
Ich bin jetzt letzte Woche 30 geworden.
Also schon seit 3 Jahren nicht mehr förderfähig.
Ja, ich bin also relativ alt, wenn man das für die Jugendarbeit so sehen will. Genau, und ja, ich arbeite, ich habe ganz viele Berufe gelernt. Ach, nee, ganz viele, ich habe 2 Berufe. Einmal Krankenpfleger und jetzt bin ich noch Sozialpädagoge, da habe ich nochmal studiert. Und als Sozialpädagoge arbeite ich jetzt in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche bei uns in Liechtenstein und bin dort sozusagen für alles zuständig, also für die ganzen amtlichen Sachen, auch für die so das Verpflegung, also Kochen oder Putzen oder wenn die irgendwelche Probleme haben, genau, das mache ich dort alles. Also man könnte jetzt, wenn man es ganz weit runterbricht, ist man sowas wie Ersatzeltern für die Zeit, die man dann dort arbeitet, für die Kinder und Jugendlichen.
Ich finde das spannend. Also ich glaube auch viele unserer Jugendlichen können sich das gar nicht so richtig vorstellen, kommen vielleicht aus einem relativ wohlbehüteten Elternhaus. Aber was sind denn das für Jugendliche, die da bei dir landen? Und also erzähl mal ein bisschen mehr über diese Arbeit. Wie kommt es dazu, dass die in dieser Wohngruppe wohnen?
Ja, wir haben in Deutschland zum Glück Gesetze, die bestimmte Sachen regeln, und es gibt auch in der Erziehung halt Dinge, die nicht funktionieren, und da wacht der Staat drüber. Das ist der eine Grund, warum Kinder zu uns kommen können. Also die haben halt, die Eltern haben halt sozusagen in der Erziehung versagt. Das Jugendamt hat die dann von zu Hause rausgenommen, was weiß ich. Die kriegen nichts zu essen zu Hause oder werden geschlagen oder es funktioniert einfach generell nicht. Dann haben wir welche da, wo die Eltern gar nicht verfügbar sind, aus diversen Gründen, Drogenabhängigkeit, sind einfach abgehauen. Die sind dann auch bei uns da, die bekommen dann auch einen Vormund. Das ist so jemand vom Staat, der auf die aufpasst. Und dann, wo die meisten Kinder bei uns da sind, ist, auch als Elternteil kann man zum Jugendamt gehen und sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich kriege das nicht hin. Und dann probiert das Jugendamt mit verschiedenen Möglichkeiten, da zu helfen. Und eine der letzten Möglichkeiten ist halt eine Unterbringung in einer anderen Einrichtung. Das heißt aber, dass die ihre Eltern trotzdem noch sehen. Also gehen am Wochenende dort auf Besuch. Und das kann angelegt sein eben für ein Jahr oder so oder auch bis die 18 sind. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die haben halt alle traumatische Lebenserfahrungen gemacht und sind deswegen bei uns auf Arbeit.
Genau. Und also hast du dich da bewusst für entschieden? Wusstest du das vorher schon, dass das so ein Ziel ist, wo da will ich mal hin, oder hat sich das dir übers Studium irgendwie gezeigt?
Nee, ich bin da reingeboren. Meine Eltern haben, wo ich 10 war, haben mir das erste Pflegekind aufgenommen. Das erste Pflegekind sehe ich auch so ein bisschen als meinen Bruder, weil ich war 10, der war 16. Den haben die zu Hause rausgeschmissen, und meine Eltern haben auch schon immer Jugendarbeit ein bisschen gemacht, und mir hat in Liechtenstein so ein Angebot von einem offenen Keller, wo die Jugendlichen einfach hinkommen konnten, und dort ihre, also damit sie nicht auf der Straße hocken sozusagen, also sämtliches Klientel war dort, da war der auch mit dabei, dadurch kannte der meine Eltern, der ist halt Weihnachten rausgeschmissen worden und stand dann vor unserer Tür, hat geklingelt und gefragt, ob er bei uns schlafen könnte. Dann haben wir mit dem halt Weihnachten gefeiert. Und meine Eltern haben dann einfach, weil die sich gar nicht auskannten, gesagt, gut, dann bleibst halt bei uns. Dann kam das Amt an und hat gesagt, so einfach ist das nicht. Und dann haben die so einen Schein gemacht, wo man Pflegekinder aufnehmen kann. Und wir haben bestimmt mittlerweile über 50 Pflegekinder da gehabt. Also das klingt jetzt viel, aber es gab auch mal, es gibt auch den Fall zum Beispiel, Mutter ist krank, muss ins Krankenhaus, ist alleinerziehend, das Kind muss irgendwo hin. Solche hatten wir auch da. Die waren dann halt nur eine Woche da oder zwei. Aber wir hatten auch so, ich glaube, ich habe 7 richtige Pflegegeschwister, wenn ich das mal durchzähle, ja, die halt bis 18 da waren, eine längere Zeit. Und deswegen war mir die Sache nie fremd. Und im Studium habe ich mein Praktikum, auch, also ein Praxissemester ist ein halbes Jahr, in der Einrichtung, wo ich jetzt arbeite, gemacht. Das war auch eher faulheitsbedingt, die 5 Minuten von uns weg war, von mir zu Hause. Also das heißt, ich bin Morgenmuffel. Da konnte ich ausschlafen und relativ spät los. Aber unterbewusst war da bestimmt da, das ist was, was mir liegt. Und genau, das ist es jetzt geblieben. Also ich mache das jetzt das 6. Jahr, dass ich dort bin.
Wie sieht deine Familie sonst aus? Also hast du noch richtige Geschwister?
Ich habe noch eine Schwester, genau, und sonst keine Geschwister.
Krass, also ich finde es eine total spannende Arbeit. Ich kenne einige Leute, die in so Jugend-WGs, wie nennt man das, Wohngruppen arbeiten. Und ganz ehrlich, das sind auch die Leute, die irgendwie immer am meisten irgendwie zu erzählen haben. Also weil dort passiert halt echt Leben. Ne? Also das ist nicht immer nur so schön und glatt und alle zocken und keine Ahnung was, sondern dort gibt es halt Probleme, Auseinandersetzungen, daran wächst man auch. Ich finde das auch eine total wertvolle Arbeit. Und auch schön zu wissen, dass ich in einem Stadt lebe, wo sowas irgendwie möglich ist. Ja. Genau. Hast du sonst irgendwelche Hobbys? Also dass du jetzt dein Hobby oder das, was dir liegt, so ein bisschen zum Beruf gemacht hast?
Ja, ich ich bin mal eine Zeit lang, das mache ich jetzt nur noch ab und zu, also verbinde es meistens mit der Arbeit, weil die Kinder, denen fetzt das auch, Geocachen gegangen. Weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
So ganz grob. Also ich habe schon, wir haben ja im Jupfer einige Leute, die das begeistert. Jan und aber auch ein Rudi zum Beispiel. Und ich weiß nur, da muss man irgendwie auf Bäume klettern und mit Koordinaten im Handy oder mit einem GPS-Tracker oder irgendwie sowas, irgendwie was finden und Aufgaben lösen, oder?
Ja. Ist das richtig? Also das ist ein sehr eingegrenztes Bild von Cachen, von nur wenig, also die Bandbreite von Geocaching ist viel größer.
Na, dann machen wir doch mal ein bisschen Werbung hier. Also was ist denn so geil am Geocachen?
Also das Geilste ist natürlich, dass auf Bäume kraxeln, ne? Aber das macht nicht mal ein Prozent der Geocaches aus. Es gibt über 2,7 Millionen, vielleicht 3,2 Millionen Geocaches irgendwie zurzeit aktiv auf der Welt. Und so Baumklettercaches, das ist mein Ding. Das mache ich wahnsinnig gerne. Aber ja, du brauchst Koordinaten, weil die sind an einem festen Platz auf dieser Welt versteckt. Zumindest 99,99% der Geocaches, und da gibt es immer die Möglichkeit, irgendwie was zu finden oder sich irgendwo in ein Logbuch einzutragen. Und das Spannende ist aber halt nicht, also im Normalfall ist das nicht dieser Cache an sich, dieses Behältnis, was du findest, ist nicht das Spannende, sondern der Weg dorthin oder das mit Leuten zusammen zu machen oder ja, also meistens ist das bloß ein Behälter mit einem Logbuch und das ist eigentlich überhaupt nicht spannend und nicht schön. Aber es gibt auch andere Geocaches, die sind wunderschön, also ohne jetzt meinen eigenen ein bisschen zu loben, aber wir haben auch einen sehr schönen in Zwönitz liegen, schon seit einigen Jahren, ein Museum, ein selber gebautes Museum, wo man richtig sich ein Auge holen kann. Das muss ich immer zeigen. Und das Interessante ist, man kommt halt raus in die Natur und man kommt weg und man kann das halt auch gut mal mit Freunden machen oder auch Leute, die das nicht mögen, kann man trotzdem mitnehmen. Oder wenn man mit Verwandten spazieren geht, da gehe ich dann halt mal kurz 5 Meter weg und mache da so einen Geocache und dann renne ich halt wieder hinterher und kann den lästigen Familienspaziergang folgen.
Ja, und das klingt so ein bisschen, als ob man es überall machen könnte. Wir sind ja letztens hier auf Klausur gefahren mit den BFD-Lern. Da standen wir an der Raststätte Vogtland, keine Ahnung wo, und da kam der Jan, nachdem ich mir einen Kaffee geholt habe, wieder und meinte, ich habe mal kurz einen Cache gemacht. Also scheinbar geht das an vielen Orten. Martin, was war denn dein lustigster Cache, den du bisher hattest oder so?
Ja, mein lustigster Cache, das war eigentlich ein Mehrteiler. Ich bin gar nicht der Typ für Bäume klettern, weil ich habe leichte Höhenangst, das fällt aus bei mir. Deswegen, also wenn es nur Bäume klettern wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Ich bin eher der Event-Cacher. Da geht es darum, also das, die Caches heißen die so, das sind Multi-Caches, so heißen die. Und die haben eine Geschichte drumherum. Weil, also die ursprüngliche Sache, weshalb ich damit angefangen habe, ist halt wirklich dieses, ich bin ein kleiner Spielmaxe. Und das ist halt ein Spiel außerhalb des Computers oder der Technik zu spielen, und man kriegt dann auch eine kleine Geschichte manchmal dazu geboten, und das sind die besten. Und wir waren da irgendwo im Westen in so einer stillgelegten Fabrikanlage drin. Also die besten Caches sind die, die so halblegal sind. Also irgendwo im Wald oder in einer Ruine oder so. Und das war halt so wirklich. Man ist dorthin gekommen und man hat gedacht, gestern hat doch noch jemand gearbeitet, da standen noch Bagger rum, ist halt pleite gegangen und die haben alle stehen und liegen gelassen. Und die Hintergrundgeschichte war so ein bisschen, dass Leute von Aliens entführt werden. Das war ein Nachtcache, die mache ich am liebsten. Das heißt, ist halt dunkel, du musst mit der Taschenlampe, und man sucht Lichter, um zu wissen, wo man langläuft. Und es war sehr aufwendig gemacht. Ich kann mal so, also wir mussten mit einem Schlauchboot auf einem, so einem, also wie so ein Tagebau, und der war mit Wasser voll, und da mussten wir mit einem Schlauchboot drauf fahren, und im Wasser waren so Leuchtdioden. Wenn du also aufs Wasser geleuchtet hast, hat das dort geleuchtet. An einer Stelle gab es mehrere, und da musstest du reinfassen, und dann hast du dort eine Kiste rausgezogen, da war der nächste Hinweis hin, wo du hinlaufen musstest. Bis hin, wir sind dann in ein Haus, ist alles ein bisschen gruselig manchmal gestaltet. Das waren, da haben wahrscheinlich die Arbeiter gewohnt, so ein altes Haus. Und da haben die so einen Fernseher gehabt, und du wusstest halt nie, was du machen musst. Und da stand neben dem so ein Regal mit verschiedenen Videokassetten drin, verschiedenen Filmen. Ja, und im Bad war so eine Badewanne und da lag so eine Puppe drin als Toter. Und wenn du das, wenn du die Wand von dem Ding angeleuchtet, also von dem Bad angeleuchtet hast, das Licht ausgemacht hast, war da eine Leuchtschrift und da stand ein Titel von dem Film, wie im Blut geschrieben, und dann bist du wieder zu dem Videoregal hin und hast dann das dementsprechende Video rausgesucht, in die in den Fernseher reingeschoben und dann hat halt was aufgeleuchtet und da hast du die nächsten Koordinaten bekommen. Also das ist immer, es war sehr spannend und das ist mittlerweile auch schon 13 Jahre her und ich kann mich noch also wirklich sehr daran erinnern, was wir dort erlebt haben. Und das, also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Es ist, es gibt diese, man fährt irgendwo hin und dann findet man eine kleine Dose. Das ist mal schön für zwischendurch, aber es gibt halt richtig geniale Geschichten, die man dort mit seinen Freunden erleben kann. Und das hat mich so fasziniert an der Sache.
Ja, das Schönste ist am Cachen halt die Gemeinschaft mit anderen Cachern. Also wir haben zum Beispiel mal ein Event gemacht, ein Uhrzeit-Event, weil es wird ja nachts die Uhr zurückgestellt. Und was macht man denn, wenn die Uhr zurückgestellt wird? Man hat eine Stunde mehr Zeit und da haben wir ein Geocaching-Event gemacht bei uns in Dorf Chemnitz damals beim Pfarrhaus. Und nachts wird es ja gemacht. So von, und das Event ging halt von 3.15 Uhr bis 2.45 Uhr. Und plötzlich kam halt um 3 die Polizei und sagte, sie wurden von Nachbarn angerufen, hier wären lauter fremde Leute am Friedhof unterwegs, was ist denn hier los? Und ich so, na, wir feiern gerade die Zeitumstellung. Und dann sagt der Polizist, er wäre schon seit vielen Jahren Polizist, aber sowas bekloppt, das hat er noch nie gehört in seinem Leben. Ne? Und das war ein Highlight, also das erzählen sich die Cacher heute noch. Das war cool, dieses Event zu machen, miteinander nachts Suppe zu essen und Kaffee zu trinken und nur, weil halt gerade dieser Zeitpunkt da war. Und da gab es schon sehr viele gute Gespräche und wir haben auch sehr gute Freunde kennengelernt durchs Geocachen. Also ich kann mangelnde Begeisterung immer nicht verstehen, weil es eigentlich ein cooles Ding ist. Auch als Christ, also so sinnbildlich. Ich bin auf der Suche und im Gegensatz zum Glauben, wo man manchmal ja nichts findet, beim Cachen findet man fast immer was.
Also klingt auf jeden Fall nach so einer kleinen Parallelwelt.
Ja, ein bisschen schon, ja.
So einer eingeschworenen Bruderschaft. Rudi, unser Jugendmitarbeiter im Jufa, der hat mir letztens auch von so einem Cache erzählt und ich glaube Ulf macht das auch, also unser Hausmeister. So ein alter Bunker irgendwo, ich weiß nicht wo, wo man irgendwie auch nur mit Rätseln reinkommt sozusagen und dann dort drinnen, also es sieht alles auch aus wie alles wie stehen und liegen gelassen und dann hat noch ein Notstromer oder irgendwie eine Batterie irgendwo hin und dann geht dort Musik an, wenn du reingehst und so ein Zeugs. Stelle ich mir alles ziemlich spannend vor. Muss ich vielleicht auch mal mich, also wenn ihr mal so ein, so, also Bäume klettern würde mich jetzt auch nicht so interessieren oder irgendeine kleine Metalldose mit einem Zettel irgendwie finden, aber wenn ihr mal so einen cooleren Cache habt, würde ich da auch mal mitkommen. Mit so einer Story dahinter oder so einem Lost Place oder irgendwas. Würde mich schon auch mal interessieren.
Da müssen wir mal nach Chemnitz fahren und mal die Badenbrigade besuchen.
Ja, haben wir auch schon gemacht.
Der ist neu.
Achso?
Den haben sie neu aufgelegt.
Okay, ja, den alten haben wir gemacht.
Ja, das ist was für dich, Danny. Ja.
Okay, Martin, unsere Wundertypen bringen uns ja immer ein Thema mit. Was hast denn du uns für ein Thema mitgebracht?
Ich habe mir heute oder euch heute die Frage mitgebracht, was ist meine oder was ist die Erwartung an mein Christsein, wenn ich einmal diesen ganzen Bekehrungsschnulli durchgemacht habe? Und was fange ich damit an? Was erwarte ich? Also nee, was fange ich damit an, sondern was erwarte ich davon? Was bringt es mir? Genau. Gute alte kapitalistische Frage.
Ja.
Was hab'sch denn davon?
Dann da würde ich sagen, liegt ja schon der Fehler, aber. Ja. erzähl mal, wie du darauf kommst. Also, was sind da deine Hintergedanken, deine Erfahrungen? Wieso gerade dieses Thema?
Also die Frage beschäftigt mich halt schon relativ lange, weil wenn man so alt ist wie ich, das klingt jetzt blöd, aber so lange das mitgemacht hat mit dem Christsein wie ich, so viele Jugendliche gesehen hat, dann stellt man sich irgendwann die Frage, was erwartet man denn davon oder was wird davon erwartet, gerade weil die so unterschiedlich ist. Ich komme aus Liechtenstein und dort haben wir den interessanten oder die, also wir haben relativ viele unterschiedliche christliche Lebensformen, nenne ich es mal so. Ne? Wir haben die ganz klassische Landeskirche, wo ich dazugehöre. Dann haben wir Baptisten, dann haben wir so eine Hauskirche, die treffen sich zu Hause. Dann haben wir eine Freikirche, dann haben wir eine landeskirchliche Gemeinschaft. Wir hatten auch mal Katholiken da. Und ich habe, also du lebst halt in der Stadt, du hast Freunde, die auch woanders hingehören. Und du unterhältst dich mit denen, du gehst auch mal dorthin. Und mir ist aufgefallen, es gibt immer so einen eine unterschiedliche Herangehensweise, was ich denn erwarte davon und was das mit mir macht. Weil, also das ist die eigentliche Frage, was erwarte ich und was macht das mit mir? Weil ich in letzter Zeit auch so mit Tiefschlägen konfrontiert worden bin, auch bei Leuten, die halt aus solchen Kreisen kommen, und weil die eine schwierige Erwartung haben, ich nenne es jetzt mal so, haben die ein großes Problem. Und das ist das, was mich sehr beschäftigt, weil also es geht so ein bisschen Event-Christentum versus was ist Alltag. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt. Ich war in Chemnitz auf einer Veranstaltung von so einer Freikirche. Es ist mir heute noch im Gedächtnis geblieben, da stand der Typ dort vorne und hat gesagt, wenn ich hier kein Wunder sehe, gehe ich nicht raus. Und dieses Gott verfügbar machen, jetzt muss alles gut sein und es muss alles so funktionieren, wie ich vorstelle, was im Gegensatz zu mein Leben, da ist gerade was kaputt oder es ist halt Alltag. Und was ist meine Erwartungshaltung daran? Und das ist halt was mich extrem beschäftigt, wo ich mit Pfarrer sehr viel drüber rede, weil es uns im Kirchenvorstand auch sehr beschäftigt. In der Jugend reden wir sehr viel drüber, weil das halt, ich glaube, das ist eine der wesentlichen Fragen.
Hm. Du hast gerade die Landkarte von Liechtenstein so ein bisschen die christliche aufgezeichnet, also was da für verschiedene Gemeinde Formen gibt, kannst du auch so eine Landkarte an verschiedenen Erwartungen, die du da wahrnimmst, zeichnen? Also was in der einen Gemeinde vielleicht eher erwartet wird, was in der nächsten vielleicht weniger erwartet wird, wo der Fokus bei der übernächsten Gemeinde liegt oder bei einer Hauskirche oder wo auch immer. Also ist dir das auch schon so ein bisschen bewusst?
Ja, aber nur zum Teil. Also zum Beispiel bei so einer Hauskirche kommst du nie rein. Ich kenne da jemand, wo die Eltern dorthin gehen, aber selber mit denen hast du du weißt so ungefähr, was die machen, aber mit denen geredet hat man jetzt nicht. Wo die meisten Unterschiede sind halt zwischen Freikirche und Landeskirche, beziehungsweise auch, ich würde jetzt die landeskirchliche Gemeinschaft zur Landeskirche so halb dazu zählen von ihren Ansichten.
Ich würde die voll dazu zählen.
Genau, also die sind auch bei unserem Kirchenverstand.
Wenn die selber sich da oftmals nicht dazu
genau, zählen. Genau, die gehören dazu. Die haben das Schöne an der Landeskirche ist für mich, das ist sehr divers. Das heißt, du hast einen Mischtiegel aus allen möglichen Strömungen. Der eine sieht das so. Deswegen kann man da die Erwartungshaltung von der Landeskirche gar nicht so definieren. Das ist wirklich eine individuelle Sache, was ich cool finde, weil du mit denen drüber diskutieren kannst, weil das auch nie feststeht. Was mir bei GCL, also das ist unsere Freikirche, so ein bisschen auffällt, ist halt die Erwartungshaltung ist, Gott ist irgendwie verfügbar für mich. Im Sinne von, ich kann jederzeit mit ihm beten, das glauben wir ja auch, sondern wenn ich ein Wunder will und brauche, dann gibt er mir das und wenn das Wunder nie kommt, habe ich was falsch gemacht. Und das ist, glaube ich, eine Erwartungshaltung, die ich für schwierig halte, weil ich suche ja dann immer, was habe ich falsch gemacht, wenn es nie klappt. Und aus meiner Lebenserfahrung sage ich jetzt einfach mal, es ist öfter mal, dass es nicht klappt. Und dann ist eben, das bestimmt dann die Art, wie gehe ich damit um.
Hm. Gott ist verfügbar. Ich habe letztens, wie war das Thema, war der Foralkonferenz, wo ich nicht dabei sein konnte. Die haben ja hier Generation Lobpreis irgendwie referiert. Also da war da Tobias Petzold.
Ja.
Und das Thema von seinem Vortrag ist ja oft hier, also die Zusammenfassung von diesem Buch Generation Lobpreis, himmlischer Butler oder ja. Was war das andere?
Oder Wunschautomat? Nee, oder irgendwie sowas.
Nee, ich glaube nicht ganz so reißerisch, aber das, also die Generation, in der wir leben, viele Jugendliche auch quasi Gott wirklich als so einen himmlischen Butler erleben, ne? Und Kummerkasten oder irgendwie sowas. Also das sind so die zwei Schlagrichtungen. Genau, und ich erlebe das auch in vielen freien Gemeinden, also wo du vorhin gesagt hast, wenn ich hier kein Wunder sehe, dann gehe ich hier nicht raus, ne? Habe ich mir gedacht, also
sitzt der noch?
Die haben das, also es war, ich bin rausgegangen, weil die haben das provoziert, also du kannst das produzieren, du kannst
gruppendynamische Effekte.
Gruppendynamische, genau, du könntest halt, der hat dann gesagt, jetzt, du hast halt, der ist ja mit uns alle Geistesgaben durchgegangen. Der hat dann gesagt, jetzt, dein Nebenmann, guck ihn an, du hast eine, guck ihn an, sag ihm deine Prophetie für ihn. Und ich habe dem Mädel mir gegenüber gesagt, naja, ich habe nichts gesehen, ich kann für dich jetzt beten. Die hat mir irgendwas erzählt, aber wenn du 14, also ich war da schon 19, ne? Aber wenn du 14 bist und dann gesagt wird, es klappt jetzt und du musst es machen, dann kann ich mir auch vorstellen, die will ja jetzt nichts, ne, beschönigen. Dann als nächstes, du hast deinen Linken, frag ihn, ob er irgendwas hat, bete für ihn, das wird geheilt. Und ich bin dann rausgegangen, als er sagte, ihr müsst jetzt alle in Sprachen beten. Ich kann nicht in Sprachen beten. Ich habe es Vater Unser aufgesagt und dann kam jemand von hinten und hat auf Deutsch mir einen Teufel austreiben wollen, weil ich nie in Sprachen bete. Und dann habe ich den weggestoßen und habe gesagt, ich gehe jetzt. Das nimmt halt gruselige Züge an, mitunter. Wenn man dieses...
Also was ich an dieser Aussage, wenn ich hier kein Wunder sehe, dann gehe ich hier nicht raus, schwierig finde, ist, dass also schon allein das Wort Wunder an sich total absurdum führt. Ne? Ein Wunder ist etwas, worüber wir uns wundern. Also womit wir eben nicht rechnen, womit uns Gott überrascht, was für uns unverfügbar ist. Also was wir uns auch gar nicht vorstellen könnten, so dass es passiert. Und ich glaube, also im Neuen Testament finden wir ganz viele Wunder, die Jesus tut. Und man fragt sich halt, warum hat er den einen geheilt und den anderen nicht? So, ne? Ist doch Gottes Wille, dass alle geheilt werden. Nee, es ist nicht Gottes Wille, dass alle geheilt werden. Es ist Gottes Wille, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und an Christus, seinen Sohn, glauben. Also das ist so die einzige Aussage, wo ich sagen würde, da können wir uns drauf verlassen, da können wir irgendwie sagen, das ist so, Punkt. Da sind sich auch alle Christen einigermaßen einig. Aber bei den Wundern zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass diese Dinge, die im Neuen Testament oft beschrieben werden, wie Jesus jemanden heilt und so, und wo wir dann immer so wie so eine Zauberformel ableiten wollen, was hat denn der da gemacht? Der hat irgendwas mit Spucke im Dreck gemacht. Wenn wir jetzt auch irgendwas mit Spucke im Dreck machen, dann wird er wieder sehend. So, ne? Wo ich mir denke, nee, darum ging es Jesus nicht. Und dass er die Wunder getan hat, darüber haben sich alle gewundert, darüber wundern wir uns bis heute. Und das eigentlich Geile daran ist, dass Christus jedes Mal, wenn er ein Wunder tut oder wenn die Apostel irgendwo ein Wunder tun, dass dort drin quasi kurz sichtbar wird, was uns mal erwartet. Das ist ein Wunder, ist immer ein Vorausblick in die Zukunft und eine Aussage über Gott selbst. Er zeigt uns damit, wie er sich diese Welt vorgestellt hat. Und er hat sie sich eben nicht mit Leid und mit Schmerz und mit Geschrei und mit schwierigen Dingen vorgestellt. Das ist aber nichts, was wir erwarten können, sondern das ist eine Selbstaussage, die Gott über sich trifft. Also er sagt, ich tue hier ein Wunder. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch solche Wunder tue und dass jetzt gefälligst jeder geheilt wird, sondern ich zeige euch damit, was meine eigentliche Intention für dieses menschliche Leben ist, was ihr hier führt. Nämlich, ich stelle wieder her, was irgendwann mal kaputt gegangen ist, nämlich als die Beziehung zwischen euch und mir zerbrochen ist. Und so wird es auch mal wieder werden. Und Christus, also Wunder sind natürlich auch immer Zeichen, dass jemand wirklich von Gott kommt und so. Christus tut diese Wunder, vor allem diese drei messianischen Wunder. Ne? Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Was war es noch?
Tote werden leben.
Und den Gefangenen wird das Evangelium verkündigt. Übrigens lässt er genau das weg, als die Johannesjünger zu ihm kommen und fragen, hier, bist du wirklich der Messias? Und Christus sagt ihnen, quasi diese drei messianischen Zeichen, und das vierte lässt er weg, weil Johannes im Gefängnis sitzt, und dadurch, dass er es weglässt, sagt er dem Johannes gleichzeitig, Gefangene werden zwar frei werden, aber du nicht, du wirst im Gefängnis quasi hingerichtet werden. Also es, er weiß Bescheid, was da quasi passiert. Genau, also ich finde es auch ganz schwierig, Gott verfügbar zu machen. Und ich weiß nicht, wir können ja mal privat irgendwie anfangen, persönlich anfangen. Was sind denn deine Erwartungen an Gott, Jan, in deinem Leben?
Also ich erwarte immer ziemlich viel von Gott und muss dann immer ein bisschen so zurückrudern. Ich bete schon seit fast zwei Jahren um ein Wunder, um ein Heilungswunder und das passiert einfach nicht. Und ich merke dann immer, wie ich mich dann verrenne und versuche, alle alternative Möglichkeiten zu finden. Und dann ist mir jetzt vor ein paar Tagen ein Wunder eingefallen, und zwar, wo Maria und Martha hier Jesus holen lassen, weil der Bruder, der Lazarus, im Sterben liegt. Und die sagen, Jesus, heil den Lazarus, dass der wieder gesund wird, nur du kannst es schaffen, zack. Und Jesus schickt die wieder fort und setzt sich ans Feuer zu den Jüngern und die tun erstmal noch gemütlich essen und dann fragen die, willst du nicht langsam mal losmachen? Nö. Und dann irgendwann macht er dann los, schon 3 Tage später oder so, und dann kommt er nach Magdala, wo die beiden, also die drei wohnen, und da heulen alle und sagen, ah, Jesus, du bist zu spät, der Lazarus, der ist schon tot. Und dann fragt er, wo die sind, wo die der ist, und ja, dort in der Höhle, und Geninei, der stinkt schon. Und dann tritt Jesus vor den Eingang der Höhle und ruft, Lazarus, komm raus. Lazarus, komm raus, und plötzlich steht der Tote, der schon gestunken hat, vor der Tür, in Anführungsstrichen, ne, und lebt wieder. Und so dieses, das erwarte ich von Gott eigentlich, so dass er in meinem Leben genau das tut oder hat.
Aber mal ganz ketzerisch gesagt, heißt das, du erwartest von Gott, dass wenn du ihm sagst, geh da mal nicht rein, dass er dann trotzdem reingeht? Oder?
Nee, dass er mich herausruft. Ne?
Also nee, ach so, du verstehst dich als Lazarus sozusagen in dem Moment.
Ja, also ich will nicht sterben. Ne? Also nicht, also da hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber dass Gott mich sozusagen immer wieder rausruft oder meine Frau rausruft, meine Familie rausruft, uns als Jupfer rausruft, also dass sozusagen er an uns Wunder vollbringt, indem er uns ruft, ne? So nicht wie hier, also Jesus ist halt nicht verfügbar, der kommt nicht, wo die den gerufen haben, sondern Jesus kommt halt, wenn er will. Und das ist so für mich ein bisschen der Knackpunkt, das ist halt nicht, also bei Krankenheilung, ich habe mal für einen Kranken mitgebetet, also nicht als einziger, sondern eine ganze Gruppe an Leuten. Und da habe ich beim Beten gemerkt, wie Gott gesagt hat, ich bin der Herr über Leben und Tod. Also so nach dem Motto, ihr könnt das nicht erzwingen, dass ich den jetzt heile. Und tatsächlich ist der einen Tag später gestorben, wo ich dann gedacht habe, ja stimmt, wir haben uns das gewünscht, aber eigentlich ist das Wunder, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Und ich hatte da tiefen Frieden drüber und die anderen nicht so, weil die dachten, der wird wieder gesund. Na, aber so dieses, Jesus ruft heraus, das ist so meine Erwartung, dass er das mit uns allen macht eigentlich. Uns herausruft aus unserer Situation, aber vielleicht auch aus unserem kleinen persönlichen Elend. Und dass dann man halt nicht mehr stinkt. Also der Lazarus hat dann auch nicht mehr gestunken.
Also für mich ist es schon ein Wunder, wenn jemand von sich sagen kann, ich stinke oder ich bin dem Tod verfallen oder ich bin ein Sünder oder in meinem Leben läuft es nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Also das ist für mich schon ein Wunder, wenn in der Welt, in der wir leben, wo immer jeder darauf bedacht ist, ein möglichst gutes Bild nach außen irgendwie abzugeben und möglichst kompetent zu wirken und so weiter und so fort, wenn Menschen da ehrlich werden können und sagen können, nee, im Lichte Gottes bin ich nicht mehr als eine stinkende Leiche. Und ich brauche das, dass er mich zum Leben erweckt, dass er irgendwie diesem todverfallenen Leibe, mit dem ich ja durch die Gegend renne, irgendwie neues Leben einhaucht. Das ist für mich schon zum Beispiel schon ein Wunder. Also ich setze da den Pegel gar nicht so hoch. Ich brauche jetzt ja keine Totenerweckung oder Heilungswunder oder keine Ahnung, dass Gott mir einen Porsche vor die Garage stellt oder irgendwas. Das sind gar nicht die Dinge, mit denen ich rechne. Also meine Erwartungen sind gar nicht so hoch an Gott. Sozusagen. Die waren früher, glaube ich, auch mal höher, als ich noch jugendlich war. Da habe ich immer gedacht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, mit dem gewinne ich jeden Sieg und solche Sachen. Aber naja, da war ich halt auch noch jung. Ne? Was mich so ein bisschen fasziniert, ist diese, also wie die Welt, in der wir leben, unser Denken prägt und auch unser Denken über Gott prägt. Ich war vor kurzem zur Leitlounge in Liechtenstein, da hast du mir, glaube ich, auch diese Frage gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und Laura hat die gestellt, genau. Grüße an Laura, falls du uns hörst. Die Frage hat mich erstmal ein bisschen aus dem Konzept gehauen, weil diese Frage, was habe ich eigentlich davon, Christ zu sein, das klingt für mich so voll unchristlich. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das verstehen könnt. Aber das zeigt mir nur, wie die Welt, in der wir leben, uns und unser Zusammensein irgendwie prägt. Also wir leben in einem totalen Turbokapitalismus. Alles, was ich mache, alles, was ich tue, Zeit ist Geld wert. Keine Ahnung, es wird irgendwie alles irgendwo abgerechnet oder geguckt, dass man irgendwie alles in Geld ausdrücken kann sozusagen. Ne? Und Glauben in Geld auszudrücken, also was habe ich vom Christsein? Was ist das Christsein? Was ist der Wert davon so? Das ist was, was mir irgendwie total zuwiderläuft, weil es darum gar nicht geht. Also für mich, also ich habe da glaube ich auch dort in dieser Leitlounge geantwortet, was habe ich davon, Christ zu sein? Oder ich glaube, ich habe gesagt, naja, guck mal, also das ist wie bei mir persönlich ist es so, ich bin Scheidungskind, also meine Eltern haben es relativ früh getrennt und ich hatte einen Vater, so, und den gab's. Und das ist, die Frage wäre jetzt quasi genau dasselbe, wie wenn ich frage, was habe ich davon, einen Vater zu haben? Das ist mir egal, was ich davon habe. Es gibt ihn. Er ist eine Realität in meinem Leben und irgendwie worauf ich zurückgeführt werde, also was zutiefst in mir drin steckt und so. Und das, der Wert an sich ist, dass er da ist und dass ich ihn kennenlernen darf und will und quasi wissen will, wer das ist und wie der ist, weil ich darüber viel mehr über mich lerne. Genau dasselbe ist es bei Gott. Also der Wert am Christsein ist nicht, dass Gott mir irgendwie Wünsche erfüllt oder Wunder tut oder mein Leben leichter macht oder keine Ahnung was, sondern der Wert am Christsein ist einfach eine Realität, die ich erkennen darf. Es gibt einen Gott und dieser Gott hat mich geschaffen und er hat mich dafür geschaffen, dass ich ihn anbete und dass ich ihm irgendwie dienstbar bin und dass er mich lieben kann und dass wir in Beziehung zueinander stehen. So, und das ist ein Wert an sich. Und also findet ihr das auch komisch, wenn man, also das ist doch, also das ist erstens voll undemütig und voll strange zu sagen, Gott, ist ja schön, dass es dich gibt, aber was hast du mir denn zu bieten? So, also das klingt das nur in meinem Kopf so komisch.
Das ist strange, aber das ist, glaube ich, ein urmenschliches, ich habe das mal so gestruggelt habe mit Gott und so. Ich habe mal mir Gedanken gemacht, was gibt es denn so für Alternativen? Ich bin ich bin so ein logischer Mensch, auch meistens rational und habe da mir mal so Religion angeguckt und habe schon gedacht, also du bist am meisten mit deiner Religion abgesichert. Also das klingt jetzt blöd, das habe ich damals so gemacht. Also so Buddhismus, da musst du ein guter Mensch sein. Wenn ich Christ bin, bin ich ein guter Mensch. Wäre ich vielleicht nie als Kuh wiedergeboren. Ne? Als Moslem hast du eh verkackt, weil da kann Gott, wenn ein guter Mensch bist und da keinen Bock auf dich hat, dann kommst du trotzdem in die Hölle. Und so habe ich mir verschiedene Glauben mal angeguckt und bin dann so, habe dann so gedacht, gut, also weil Atheismus ist dumm. Für mich. Also es muss was geben, was höher ist. Und ich mittlerweile weiß ich auch, was das ist. Damals wusste ich es noch nie ganz so genau. Aber die Frage hat sich für mich in dem Moment nie gestellt, dass da nichts ist, weil das ist sehr frustrierend. Ich arbeite immer mal auf dem Friedhof mit und da gibt es ein vehement, also das ist schon die einfachste Variante. Es gibt einen richtigen Unterschied, ob eine christliche Beerdigung ist oder eine nicht-christliche Beerdigung. Weil für die ist halt Ense Sense, wenn Tod ist. Und bei uns ist, also da gibt es einen Sinn im Leben. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, die ich euch gestellt habe, also oder die wir uns jetzt gestellt haben für mich, ist, was erwarte ich von Gott? Ich erwarte trotzdem noch alles, Weil das ist, glaube ich, ein Ding, was wir uns warm halten sollten. Also wir sollten trotzdem dabei bleiben, zu sagen, ich bete trotzdem für den Kranken, auch wenn ich, weil ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute, wo die Ärzte dann sagt, was, gestern war da noch ein Krebs, jetzt ist er weg. Das habe ich erlebt. Haben wir für gebetet, war so. Und ich habe auch das volle Gegenteil. Also ich habe meinen Vater verloren und den habe ich reanimiert. Also der ist sozusagen vor meinen Augen kollabiert und da habe ich gebetet, haben viele Leute gebetet und war nix, ne? Und die Frage, also was das dann mit deinem Glauben macht, ist die Einstellung. Was hast du? Erwartest du, dass alles Friede vor der Eierkuchen ist, weil du Christ bist? Und da sage ich, da wirst du enttäuscht. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn jemand stirbt, wenn was scheiße läuft, wenn du krank wirst, wie gehst du damit um? Weil du stürzt dich ins Elend. Oder sagst du, der hat einen Plan. Der weiß, das überlasse ich dem. Und in der Bibel steht bei mir, es wird alles gut. Also am Ende ist alles gut. Und wenn es jetzt gerade nicht gut ist, ist es noch nie zu Ende. Also das ist halt der Punkt, wo ich sage, für mich ist das, was ich erwarte. Ich erwarte von Gott, dass er halt weiß, wie mein Leben funktionieren könnte. Ich erwarte von Gott, das klingt immer doof, wenn man sagt, ich erwarte, also ich weiß, dass er einen Plan hat. Ich weiß, dass er immer da ist. Und ich weiß auch, dass ich den in den Momenten, wo ich denke, ich habe mir das so sehr gewünscht, ich hätte eigentlich von dir erwartet, dass du das so machst, zu ihm gehen kann und sagt, das war scheiße. Und ich kann auch sagen, du warst ein richtiges Arschloch. Das verstehe ich nie. Und ich glaube, da Gott eine Beziehung mit uns haben will, erwartet er das. Also du erwartest auch, wenn du einen Kumpel hast und du baust Mist, dass er zu dir kommt und sagt, also ich hatte mal einen Kumpel und der hat gesagt, wenn ich mal ein Arschloch wäre, sag mir es bitte. Also du erwartest von dem, dass er dir irgendwann sagt, hier, das, was du jetzt machst, ist ein ganz schöner Schwachsinn. Und nicht, dass das wirklich Schwachsinn ist, was Gott macht, aber dass er merkt, du meinst es ernst mit ihm. Und dann ist der Job, den wir haben, uns gebrauchen zu lassen. Und das ist im Endeffekt, ist das, was wir davon haben, um die Frage für mich zu beantworten, weil ich habe einen Sinn. Also ich kenne so viele Leute, auch durch meine Arbeit, die haben für sich, dem musst du erst wieder einen Sinn geben. Die haben für sich gesagt, das ist alles, ich bin jetzt hier, Schule läuft scheiße, ich hab kein, also kann eigentlich vor mir her vegetieren, warten, bis ich sterbe. Und ich glaube, das kann uns Christsein geben, diesen Sinn, diese Aufgabe, diese Bestimmung und damit diese Gemeinschaft. Du kannst nach Berlin fahren und hast Geschwister dort. Also es ist doch geil. Du gehst wohin und es ist, das ist die Sache, wie Kommunismus funktionieren würde. Also Sozialismus funktioniert nicht, also für alle, das war das, was die DDR gemacht hat, ne? Falls für die jüngeren Zuschauer, Zuhörer. Das funktionierte nicht, weil die hatten keinen gemeinsamen Nenner, da war jeder sich selbst der Nächste. Und wir haben als Christen einen gemeinsamen Nenner. Und das ist geil.
Wir leben aber so gesehen in einer Monarchie.
Ja, aber wir haben...
Es gibt den König in unserem Leben, ja.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Weil nämlich mich fragte ein Jugendlicher mal, als ich die Stelle gewechselt habe in Chemnitz, fragte der mich, wie siehst denn du das? Stell dir mal vor, du stirbst eines Tages und stellst fest, es gibt diesen Gott nicht, an den du glaubst. Was ist denn dann? Na, und das war so seine Frage an mich. Und dann sage ich, dann schaue ich auf mein Leben zurück und denke, ich habe trotzdem alles richtig gemacht. Also weil ich habe durch meinen Glauben hinweg bin ich ganz anders mit Menschen umgegangen. Ich habe meinen Nächsten geliebt wie mich selbst. Ich habe es zumindest oft versucht oder häufig oder habe mir wirklich Mühe gegeben und habe damit das Leben anderer besser gemacht. Und ich habe durch die Zeit, die ich mich auf Gott konzentriert habe, mich selber besser kennengelernt und ich glaube, es war kein schlechteres Leben, als wenn ich es andersrum gemacht hätte. Ne? Und das ist so diese, was ist meine Erwartung an Glauben? Das durch meinen Glauben hat sich so viel geändert, als ich Christ geworden bin, dass ich ja ganz anders mit Leuten umgehe, ganz anders mit mir selber umgehe. Und das total wertvoll für mich geworden ist und hoffentlich für die anderen auch. Aber sozusagen, dass ich nicht in irgendeiner Abhängigkeit stehe. Und selbst wenn es diesen Gott nicht geben würde, habe ich doch alles richtig gemacht. Ich weiß, dass es ihn gibt, weil ich habe ihn erlebt. Ne? Aber grundsätzlich wäre es halt so, dass meine Erwartung ist, dass dadurch einiges besser wird. Es wird nie alles gut, das, wie du es Martin schon gesagt hast. Ne? Also irgendwann wird alles gut sein, dann im Himmel, da gibt es kein Leid und kein Geschrei und sonst was. Aber dass ich hier auf Erden die Erde und die darauf leben, zu was Besseren machen darf, das ist so eine Erwartung an meinen Glauben. Also erwarte ich dann wieder von mir, wenn man es streng genommen sieht. Ne?
Hm. Meine Erwartung ist gar nicht so eventmäßig, also so, dass das eine große Ding in meinem Leben irgendwie passiert, woraufhin alles zuarbeitet und wo Gott jetzt schon plant, irgendwie mich mal voll zu überraschen oder so, sondern meine Erwartung an den Glauben ist einfach, dass ich Orientierung und Trost in meinem Alltag finde. Also deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir wöchentlich Gottesdienst haben zum Beispiel, ne? Und nicht irgendwie einmal alle Vierteljahre oder so. Und dass wir regelmäßig in Gemeinschaft miteinander leben und Gott da drin entdecken und wirken lassen. Genau, und wenn Gott irgendwie Bock hat, mich mit Dingen zu überraschen oder mich zu verwundern, dann freue ich mich, wenn das passiert. Aber ich traue ihm zu, dass er das zur richtigen Zeit auspackt. Und dass dieser Satz, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, quasi genauso für mich gilt wie für alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und insofern, ja. Ich muss sagen, mir fällt es zunehmend schwerer, mit Gemeinden oder Christen umzugehen, die denken, so Gottes Willen irgendwie gefressen zu haben oder vorhersagen zu können oder genau. Und deshalb finde ich es schön, dass es bei uns, wie du es vorhin gesagt hast, in der Landeskirche eben diesen Schmelztiegel gibt von ganz vielen Frömmigkeiten, die nebeneinander stehen können. Und wo der eine gerade so voll gehypt ist in seinem Glauben und so voll die Dinge von Gott erwartet und der nächste vielleicht so ein bisschen gesettelter ist und denkt, ach, jetzt kannst du auch mal ein bisschen ruhiger werden erstmal. Das sind übrigens die Phasen, in denen Gott dann vielleicht auch nochmal eine Aufgabe für dich hat oder dir Sachen vor den Bug knallt, mit denen du nicht gerechnet hast. Genau, und wo es vielleicht auch Leute gibt, die ja wirklich wirkliche Tröster auch für andere sein können, weil sie eben nicht so ein billiges Evangelium haben, wo es heißt, ja, wenn du nur genug glaubst, genug tust, dann wird schon irgendwie was passieren. Genau. Ich mag diese Tiefe, die es in der Landeskirche gibt. Also das würden uns jetzt wahrscheinlich viele sehr fromme, freie Gemeinden absprechen, dass es die gibt, sogar die Landeskirchliche Gemeinschaft. aber ich finde, die gibt's und die empfinde ich als total wertvoll. Genau.
Finde ich auch sehr spannend, um jetzt mal auf das Thema zu kommen, was du gerade, sich halt wirklich mal mit, und dann mache ich allen Mut, gerade mit Leuten zu unterhalten, die jetzt in eurer Landeskirche, also in Freikirchen ist es halt sehr schwierig, weil die sehr auf ihre Meinung gepolt sind und dich dann auch oftmals nicht zu Wort kommen lassen, wenn du halt, also ich setze mich dann durch, aber jemand, der jetzt nicht so, der sitzt dann da und hört sich das an. Aber wenn ihr wenn man in seiner Gemeinde jemand hat, der offensichtlich etwas anders denkt als man selbst, sich einfach mal mit dem zu unterhalten und sich das mal anzuhören. Weil, also es gibt oft Situationen, wo wir auf dem Holzweg sind. Also das habe ich oft erfahren. Also ich glaube heute Dinge anders als vor 5 Jahren. Und komplett anders, weil ich mich halt mit Leuten unterhalten habe, die was anders sehen. Einfach um auch zu wachsen. Weil selbst, also gerade die Omi, die jeden Sonntag in die Kirche geht, hat dahinter was. Sonst würde die das nie machen. Also sich einfach mal zu unterhalten, wie die ihren Glauben sehen, um selber zu wachsen. Das finde ich übelst spannend. Einfach zu diskutieren, wie es im Sinne des Diskutiererfinders, wenn es den denn gibt, liegt. Also einfach austauschen, um selber zu wachsen und den anderen wachsen zu lassen. Das funktioniert halt bei uns meistens gut. Nicht immer, aber meistens.
Macht eigentlich Gemeinschaft der Heiligen aus, ne? Dass wir miteinander unterwegs sein dürfen und mit uns gegenseitig da nicht nur ermutigen, sondern halt auch erbauen dürfen und uns voranbringen können.
Mir ist gerade eingefallen, das erwarte ich auch so ein bisschen vom Christsein, diese Gemeinschaft der Heiligen, wie ihr das vorhin beim Geocachen beschrieben habt. Ne? Da gibt es irgendwie so neben dem Hochglanzwerbung, Reklame-Ding in dieser Welt, wo du irgendwie tagsüber durchfährst, noch so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft von Leuten, die irgendwie dasselbe Ziel und dieselbe Sprache und dieselben Wege und dieselben Erfahrungen haben und die miteinander teilen, wie so eine kleine Parallelgesellschaft in dieser Welt. Das finde ich immer total kostbar und wertvoll, wenn Gott einem sowas schenkt, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Genau, aber das erwarte ich eigentlich. Also und da bin ich auch bisher noch nicht enttäuscht worden. Also genau. Falls ihr auch mal Lust habt, sowas zu erleben, geht mal in eine junge Gemeinde, geht mal in den Gottesdienst, sucht euch mal ein paar Christen und macht mal was mit denen. Redet mal mit denen, kommt mal mit denen in Kontakt. Fahrt mal mit denen auf Rüstzeit. Das seid doch in einer kompletten Parallelwelt. Genau. Okay, wir sind ein regionaler Podcast. Das heißt, unsere Wundertypen bringen uns auch immer einen kleinen regionalen Tipp mit. Du kommst aus Liechtenstein, Martin. Was hast du uns denn mitgebracht?
Also, ich würde allen, die in unserer Nähe sind, also man muss jetzt nicht, man kann auch zwingend weiter wegkommen. Wir haben immer, das ist jetzt durch Corona ist das ein bisschen schwierig, aber du hast es vorhin angesprochen, wo du warst, das Light Lounge. Das ist so ein Projekt eigentlich von unserer Gemeinde, aber hauptsächlich arbeitet die Jugendgemeinde damit, wo man, also der Grundgedanke ist halt, man bringt jemanden mit von seinen Freunden oder also der jetzt noch nie ganz so viel von Glauben gehört hat oder gar nichts von Glauben gehört hat. Und man kann in dem Rahmen sehr schön mit dem chillen, also das ist so aufgebaut, dass es da Essen gibt und man kann sich ein bisschen aufs Sofa fläzen. Und dann gibt es einen kleinen Input, der ist nicht so gestaltet, dass es zu lange wird. Und coole Musik, kann man auf jeden Fall vorbeikommen mit, also der Gedanke ist halt wirklich, man bringt jemanden mit, der jetzt noch nicht so viel oder noch gar nichts von Glauben gehört hat. Genau. Also theoretisch im November, am 27. 18.18 ist Einlass, 19.19 geht's los. Es gibt dann auch immer Flyer, die irgendwie in die sozialen Netzwerke gestreut werden. Das ist immer vierteljährlich. Wir müssen halt jetzt gucken, wegen der ganzen Situation, ob das so stattfinden kann, weil es ja irgendwie wieder hochgeht von den Zahlen bei Corona. Aber sonst ist es immer vierteljährlich. Einmal im Quartal findet das statt, immer an einem Freitag, damit es für die meisten JGs gleich so passend ist. Genau.
Genau, schaut euch das gerne mal an. Allein die Lutherkirche in Liechtenstein, die ist einen Besuch wert. Wer mal eine evangelisch-lutherische Kirche mit einem Baptisterium, also einem Taufbecken vor einem Altarraum sehen will, in Form eines ins Marmor tief eingelassene Kreuzes mit zwei Treppen, eins zum Rein, eins zum Rausgehen sehen will, es lohnt sich, das sich mal anzugucken. Außerdem gibt es dort eine der wenigen Kirchen im Kirchenbezirk ohne Bänke, sondern mit Bestuhlung und generell ziemlich schick und jugendlich gemacht. Ich bin ja immer noch auf der Suche für sowas in der Jugendarbeit. Also falls ihr einen Tipp habt für eine Kirche, die vielleicht nicht mehr gebraucht wird hier im Kirchenbezirk, die wir nicht auf dem Schirm haben, die man so ein bisschen für Jugendkirche umbauen könnte, dann immer her damit. Genau, das war's von uns für heute. Vielen Dank, Martin, dass du da warst. Vielen Dank, Jan, dass du den Martin mitgebracht hast. Genau, euch da draußen, wann und wo auch immer ihr das hier hört, wünschen wir natürlich noch einen gesegneten Tag, eine gute Nacht. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.